Pressefreiheit, ein harter Kampf, der noch lange nicht vorbei ist. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Heute, am 3. Mai, wird der Welttag der Pressefreiheit begangen, der von der UNESCO, der United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, also auf Deutsch, Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur in Österreich und in der Schweiz, in Deutschland jedoch Organisation der Vereinigten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, initiiert wurde und im Jahre 1994 zum ersten Mal begangen wurde. Warum gerade der 3. Mai? Dahinter steht die Deklaration von Windhoek, die am 3. Mai 1991 auf dem UNO-UNESCO-Seminar zur Förderung einer unabhängigen und pluralistischen Presse in Windhoek, Namibia, verabschiedet wurde. Die zentrale Aussage der Erklärung besteht in einem Bekenntnis zu freien, pluralistischen und unabhängigen Medien als einem äußerst wichtigen Merkmal demokratischer Gesellschaften. Nun möchte man meinen, zumindest wenn man sich auf die westlichen Nationen beschränkt, also die sogenannten entwickelten und gut fundierten alten Demokratien, das ist gar nicht notwendig, denn so wie wir alle mit Medien überflutet werden, darf ja eh jede sagen, was sie möchte. Da gibt es keine Verfolgung, keine Unterdrückung einer Meinung oder gar Zensur. Natürlich in den sogenannten unterentwickelten Ländern. Da ist es etwas anderes. Aber da wäre es doch besser, zuerst den Hunger und die Unterentwicklung abzuschaffen, bevor man sich da über Informationsfreiheit unterhält. Wer braucht schon Meinung und Information, wenn man Hunger hat? Dass wir daran nicht ganz unbeteiligt sind, ist die eine Sache. Die andere, dass es wohl auch im Sinne unserer Nationen ist, diese Pressefreiheit nicht zu gewähren, müsste auf der Hand liegen. Ich erkläre es trotzdem nochmals später. Denn zunächst möchte ich auf eine Organisation aufmerksam machen, die diesen Welttag nutzt, um auf Willkür und Gewaltmaßnahmen von JournalistInnen, wozu nicht selten die Inhaftierung oder die Tötung gehören, aufmerksam macht. Sie nennt sich Reporter ohne Grenzen und bringt auch regelmäßig eine Jahresdokumentation heraus, in der die weltweite Situation für den freien Journalismus dargestellt wird. Vorweggenommen sei schon einmal, nein, es steht im Westen nicht so gut um die Meinungs- und Pressefreiheit, wie es sein sollte. Aber schauen wir es uns an. Es ist schon richtig, dass die Länder, die im wahrsten Sinne des Wortes im grünen Bereich sind, allesamt in Europa liegen. Doch das sagt nichts über die anderen. Immerhin gibt es mehr als 10 Länder in Europa. So rangiert Österreich nur auf Platz 32 von 180 Staaten. Vor allem fällt die politische Beeinflussung auf und Gewaltandrohungen vor allem von der radikalen Rechten. Darüber hinaus ist Österreich der letzte EU-Mitgliedstaat ohne ein Informationsgesetz. Medienschaffende sind außerdem besorgt über den Versuch bestimmter politischer Parteien, ihren Zugang zu gerichtlichen Informationen zu beschränken. Journalistinnen, die über Demonstrationen berichten, werden manchmal willkürlich sanktioniert, während andere von Slap-Verfahren betroffen sind. Tatsächliche Demokratie hält kritische Stimmen aus. Sobald es notwendig scheint, Journalistinnen etwas vorzuschreiben oder sie gar mit erfundenen Klagen von ihrer Arbeit abzuhalten, sie finanziell auszubluten, ist Demokratie nicht mehr gegeben. Und nein, es ist kein gutes Zeichen, wenn es woanders noch schlechter ist, wie zum Beispiel ganz eindeutig in unserem östlichen Nachbarland Ungarn. Denn die fremden, beschämenden Machenschaften ändern nichts an den eigenen Fehlern. Tatsächlich ist der Beruf der Journalistin in vielen Ländern sehr gefährlich. 550 JournalistInnen saßen mit Stichtag 1.12.2024 wegen ihrer Arbeit im Gefängnis. Das sind 7% mehr als im Jahr davor. Dieser Anstieg ist vor allem auf zwei Länder zurückzuführen, Russland und Israel, wobei im unantastbaren Israel 17 weitere Medienschaffende inhaftiert wurden. Fast die Hälfte der weltweit inhaftierten JournalistInnen sitzt in Gefängnissen in nur 4 Ländern, China 124, Myanmar 61, Israel 41 und Belarus 40. 55 Medienschaffende wurden in 5 Ländern entführt. 38 in Syrien, 9 im Irak, 5 im Jemen und 2 in Mali, einer in Mexiko. Darüber hinaus werden 95 JournalistInnen in 34 Ländern vermisst. Mehr als ein Viertel verschwand in den vergangenen 10 Jahren. Im Jahr 2024 wiederum 4. Das höchste Risiko nehmen Medienschaffende in Mexiko auf sich, auf das 30% der Vorkommnisse entfallen. Vor allem in Kriegsgebieten bzw. Ländern mit autoritären Regimen, in denen gerade die Berichterstattung eine wichtige Rolle spielen, die Recherche und Verbreitung relevanter Nachrichten. Das haben allerdings die Regime nicht so gern, sodass JournalistInnen, Kamerafrauen, TontechnikerInnen und BürgerjournalistInnen immer wieder Opfer von Gewalt, Angriffen und Unterdrückung werden. Die Pressefreiheit gehört mit zu den Freiheiten, die hart erkämpft wurden und die es eigentlich noch nicht lange gibt. Kein Lichtstrahl, er komme woher er wolle, soll in Hinkunft unbeachtet und unerkannt in der Monarchie bleiben oder seiner möglichen nützlichen Wirksamkeit entzogen werden. So begann die Zensurvorschrift vom 14. September 1810. Seitdem wurden sämtliche Äußerungen, egal ob Texte, Bilder, ja sogar Grabsteininschriften, fast lückenlos zensiert. Und der Metternich erreichte das Zensurwesen seinen Höhepunkt. Als anstößig galten vor allem Angriffe auf die Religion, zumal die katholische, den Monarchen und seine Familie, die Regierung, ausländische Staatsoberhäupter oder auf die guten Sitten. In den 1840er Jahren initiierten Literaten, Journalisten und Künstler eine Welle von Beschwerden und Petitionen gegen die staatliche Zensur, die bis 1848 nicht abriss, bis Ferdinand I. am 15. März 1848 die Pressezensur aufhob. Damit begann der Zeitungsmarkt zu florieren. Und es wurden noch in diesem Jahr 217 verschiedene Presseerzeugnisse publiziert, von denen nur die Presse bis heute überlebte. Doch dieses Recht blieb nicht linear bestehen, sondern wurde im 20. Jahrhundert zweimal massiv eingeschränkt. Einmal 1933 mit Errichtung des Ständestaats im sogenannten Austrofaschismus, das nächste Mal 1939 bis 1945 unter der Herrschaft der Nationalsozialisten. Nach Beendigung des Terrorregimes und vor allem nach Unterzeichnung des Staatsvertrages ging es zunächst aufwärts. Die Medienlandschaft wurde immer vielfältiger, bis hin zur Zulassung von freien Radios und Fernsehsendern, die sehr lange dem Staatsmonopol unterstanden waren. Doch seit den letzten Jahren wird Österreich von Reportern ohne Grenzen zunehmend schlechter bewertet. Wie bereits eingangs erwähnt, aber was bedeutet Pressefreiheit? Sie wird definiert als die Fähigkeit von Journalisten als Einzelpersonen und als Kollektiv, Informationen im öffentlichen Interesse auszuwählen, zu produzieren und zu verbreiten, unabhängig von politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Einflüssen und ohne Bedrohung ihrer physischen und psychischen Sicherheit. Der Gesamtindex errechnet sich bei Reportern ohne Grenzen aus den quantitativ erfassten Übergriffen auf Personen bzw. Medienunternehmen und eine qualitative Bewertung durch Journalistinnen, ForscherInnen, WissenschaftlerInnen und MenschenrechtsaktivistInnen. Österreich hat am stärksten in den Kategorien Pressefreiheit im soziokulturellen und politischen Kontext verloren. Zunächst ist dies auf eine bessere funktionierende Justiz zurückzuführen, die hochproblematisch enge und mutmaßlich korrupte Vorgänge zwischen Politik und Medien der vergangenen Jahre ausleuchtet. Es wurde verabsäumt, einer kriterienlosen Vergabe üppiger Regierungsinserate einen Riegel vorzuschieben. Gleichzeitig würden Fördermittel für Medien eigenwillig intransparent vergeben. Darüber hinaus wurde verstärkter Druck auf den kritischen Journalismus ausgeübt. Einzelne JournalistInnen wurden öffentlich angegriffen, insbesondere von ÖVP und FPÖ. Angegriffen und geschmäht, gerieten unter Beschuss. Daraus resultierten Selbstzensur aus Selbstschutz. So wird auf den Kärntner Journalisten Franz Miklauz verwiesen, dessen Mobiltelefon und Laptop von den Ermittlungsbehörden vorübergehend beschlagnahmt wurden, nachdem er Misswirtschaft im Klagenfurter Rathaus aufgedeckt hatte. Des Weiteren wurde ORF-Satire-Reporter Peter Klien 2023 bei einer FPÖ-Veranstaltung von einem Security in den Schwitzkasten genommen und mit Gewalt von Herbert Kickl weggezerrt. Einschüchterungsklagen, sogenannte Slap-Klagen, wurden ebenfalls geführt. Dazu kommt noch eine ÖVP-Forderung nach einem Zitierverbot aus Ermittlungsakten. Österreich rangiert damit sogar einen Rang unter Moldawien, was nicht unbedingt als Auszeichnung gesehen werden kann. Statt offenen Diskurs wird Gewalt gegen kritische Stimmen immer mehr toleriert bzw. als notwendig angesehen. Es verwundert nicht, ist doch Österreich auch ein Land, in dem mit unbequemen NGOs genauso verfahren wird. Doch es muss gar nicht erst zu einem tätlichen Angriff kommen. Es gibt subtilere Wege, unliebsame Informationen auszuschalten. Einer ist über die Finanzierung. Medien sind für ihre Unabhängigkeit auf Presseförderung angewiesen. Denn guter Journalismus wird nicht mehr bezahlt. Damit lassen sie sich auch unter Druck setzen. Und wer jetzt meint, dass Journalismus wohl nicht von einer Regierung finanziert wird, der gegen dieselbe schreibt, der übersieht etwas ganz Essentielles, nämlich, dass die Finanzierung nicht von der Regierung stammt, sondern von den BürgerInnen, die ein Anrecht auf die Aufdeckung von Misswirtschaft und Korruption haben. Dennoch verfahren PolitikerInnen gerne so, als würden sie diese Medien aus eigener Tasche finanzieren. Darüber hinaus geht es auch um die Vergabe von Inseraten. Es verwundert nicht, dass es Medien gibt, die angesichts der Drohung, keine Schaltungen mehr zu erhalten, einknicken und die Wahrheit verschweigen. Dass diese Art des Drucks möglich ist, ist haarsträubend genug. Die Wahrung der Unabhängigkeit der Presse bzw. der Medien in jeder Hinsicht sollte höchstes Gut sein. Zumindest sollte alles dafür getan werden, dies zu erreichen. Denn ohne freie Informationsweitergabe sind auch keine freien Wahlen möglich. Denn die Entscheidung sollte doch aufgrund sachlicher Informationen getroffen werden, die offensichtlich nicht gegeben sind. Stattdessen füllt der Boulevard, der wohl auch dementsprechend breit finanziell unterfüttert wird, Seiten mit nichtssagenden, irrelevanten Themen, um von den eigentlichen Problemen abzulenken. Womit auch gleich die Kehrseite betrachtet werden soll, eine Journalismus ohne Ethik bzw. entsprechende Redlichkeit. Guter Journalismus zeichnet sich dadurch aus, dass die Dinge, die ans Licht kommen, fundiert sind, genügend seriöse Quellen angegeben werden können und die MedienmacherInnen sich einem gewissen Ehrenkodex unterwerfen, wie es bis vor kurzem eigentlich selbstverständlich zu sein schien. Doch dieser scheint gänzlich von der Bildfläche verschwunden zu sein. Rabiate Überschriften, die sich letztlich zumeist als bloße heiße Luft herausstellen, aber auf etwas abzielen, was immer gebräuchlicher zu werden scheint. Das bloße Überschriftenlesen. Man begnügt sich damit, eine Überschrift zu lesen, reimt sich den Rest zusammen und schon wird weitererzählt. Was da nicht steht. Was man sehr schnell herausfinden würde, würde man sich die Mühe machen, den entsprechenden Artikel überhaupt zu lesen. Doch auch das ist kaum mehr möglich bei der Überfülle an Informationen. Deshalb ist es ratsam, sich der Medien zu bedienen, die diesen Ehrenkodex noch verfolgen und nicht im direkten Umfeld einer Partei bzw. von Organisationen stehen, die mit diesen Parteien verbandelt sind bzw. in deren Einflussbereich agieren. Pressefreiheit ist großartig, hat aber nicht viel Sinn, wenn die entsprechende Medienkompetenz auf Seiten der RezipientInnen nicht gegeben ist. Wenn dann noch ideologiegeleitete Verblendung hinzutritt, wird es äußerst schwierig, tatsächlich zu etwas zu kommen, was dem, was man Wahrheit nennt, so nahe wie möglich kommt. Sogar Medien sind zu einem Selbstbedienungsladen geworden, wo ich mir den Teil herauspicke, die mir zum Gesicht steht. Ergänzt durch die eine oder andere ebenfalls bestätigte Meldung und schon ist mein Weltbild fertig. Ein Weltbild, das am besten noch mit 140 Zeichen begrenzt sein darf. Dazu kommt noch die Ungeduld und das ständige Verlangen, immer sofort und auf der Stelle jeden kleinsten Informationsbrocken geliefert zu bekommen, ohne den Zusammenhang zu sehen bzw. die Einordnung in ein größeres Ganzes. Allerdings würde auch dies Reflexionsgabe bedeuten, die oft nicht gegeben ist. Freiheit, auch Pressefreiheit, bedeutet eine Verpflichtung, dieser Freiheit gerecht zu werden, sie nicht auszunutzen, indem sie ad absurdum geführt wird, ausgehöhlt durch Nichtigkeiten und emotionsgeladene Abwehr. Tatsächlich wird es immer dringender erforderlich, Kinder und Jugendliche auf eine Welt vorzubereiten, in der man sich weder auf Seriosität noch auf ethische Grundhaltungen verlassen kann, sondern oft genug auf billige Effekthascherei gesetzt wird, die Dinge in den Mittelpunkt stellt, die völlig irrelevant sind. Sehr beliebt ist das seitenlange Besprechung der Kleidung oder der Frisur, überhaupt der äußeren Erscheinung der Person, damit nicht auffällt, dass es sonst nichts Relevantes zu sagen gibt. Wir werden mit Stumpfsinn so stark zugemüllt, dass vielen die Lust vergeht, sich mit wirklich Wesentlichen zu beschäftigen. Das ist durchaus so gewollt. Denn Menschen, die kritische Medien konsumieren, die frei und unabhängig agieren können, eine Gemeinschaft finden, in der sie sich darüber austauschen können, ohne sich bezeichnender Stammtischparolen bedienen zu müssen, die Informationen so weit wie möglich unvoreingenommen annehmen und sich daraus ein Bild machen und nicht umgekehrt, also ein Bild machen und dann die entsprechenden Berichte suchen, die dieses unterfüttern. Ein wenig mehr Selbstreflexion und Einsicht, ein gesundes Maß an Skepsis und den Willen, genau hinzusehen, das zu sehen, zu lesen, zu verstehen, was da steht und nicht umgekehrt. Das wäre die andere Seite der Pressefreiheit, die diese erst zu einer werden lässt. Es ist von enormer Bedeutung, dass wir diese Art der Freiheit nicht wieder im Sumpf des Dünkels einer selbstermächtigten Elite untergehen lassen, aber auch dafür sorgen, dass kritische Stimmen gehört werden und ein entsprechender Kodex an handwerklichen Grundkonstituenten eingehalten werden. Wohingegen es die Schuldigkeit der RezipientInnen ist, sich tatsächlich mit den Gelieferten auseinanderzusetzen. So wie qualitativ hochwertiger Journalismus Zeit braucht, so auch dessen Rezeption. Beides scheint völlig abhanden gekommen zu sein. Es ist höchste Zeit, beides wieder zu beleben und sich einander ergänzen zu lassen wie die beiden Seiten einer Medaille. Untrennbar und Voraussetzung für eine Welt voller Love, Peace and Tofu.